Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Willkommen zu einer neuen Kakadu-Woche, in der natürlich Fußball eine Rolle spielen wird. Denn seit Freitag ist ja alles ein bisschen anders. EM in Frankreich. Und seit gestern wissen wir, die deutsche Mannschaft ist gut in Form. Es war ein tolles Spiel gestern, habt ihr es gesehen? Ich fand ja am beeindruckendsten, wie Jérôme Boateng da noch den Ball auf der Linie gerettet hat. Eine ganz tolle Szene, aber auch Schweinsteiger hat das Tor verdient. Und Manuel Neuer, der war so richtig in Topform. Deutschland, Ukraine gestern 2-0, guter Auftakt. Wir schauen natürlich gleich nochmal genauer hin und sprechen sowieso über die EM in Frankreich, schalten zu unserem Fußballreporter. Außerdem schauen wir aber noch ein paar Jahre zurück auf das Sommermärchen 2006, die Weltmeisterschaft vor 10 Jahren in Deutschland, als das ganze Land im Fußballfieber war, wie noch nie zuvor. Und wir lernen die Pflanze mit der größten Blüte der Welt kennen, Titanwurz. Die Blüte kann höher als 3 Meter werden und stinkt bestialisch. Weil die Pflanze aber so selten blüht, ist das ein spannendes Ereignis. Wir haben die Stinkeblume besucht. So sieht er aus, der Kakadu heute. 2-mal Fußball, 1-mal Stinkeblume und dazwischen Musik. Ich bin Paulus. Schön, dass ihr dabei seid. Ins Tor von Pele Mele aus Köln und ins Tor ist der Ball gestern 2-mal gegangen für das deutsche Team beim Spiel gegen die Ukraine. Einmal Mustafi zum 1-0 und dann in der 90. Minute.
Jetzt 4-2. Links startet schon Mesut Özil. Rechte Seite, Schweinsteiger frei. Özil könnte den Ball jetzt querlegen, nicht in 16 Metern, aber Schweinsteiger, Schuss, Tor! 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 Schweini! Schweinsteiger macht die Bude!
Ja. Bastian Schweinsteiger wurde gerade erst eingewechselt, hat sozusagen beim ersten Ballkontakt direkt den Ball ins Tor reingebracht, nach dieser wundervollen Flanke von Mesut Özil. Stefan Osterhaus ist unser Kakadu-Fußballreporter. Er ist für uns in Frankreich unterwegs während der EM. Stefan, das war ja ein guter Einstieg für das deutsche Team ins Turnier tatsächlich gestern. Aber man muss auch sagen, es gab ein paar heikle Situationen, die Manuel Neuer dann mit seinen Traumparaden gerettet hat. Also läuft nicht alles rund, oder?
Ja, schönen guten Tag, Paulus. Du hast recht, es läuft tatsächlich nicht alles rund. Und du hast recht, Manuel Neuer war tatsächlich auch der beste Spieler gestern Abend bei den Deutschen. Auch wenn er hinterher alles auf Bastian Schweinsteiger geschaut hat. Also ich finde, da ist noch viel Luft nach oben für die Deutschen, wie man das so schön sagen kann. Also bei den Außenverteidigern, das ist nicht gut. Da hat man einfach nie einen finden können, der den guten Philipp Lahm ersetzt. Und da ist noch einiges zu tun für Joachim Löw. Die größte Hoffnung ist, finde ich eigentlich, dass die anderen bisher auch nicht so gut sind. Also insofern hat die Mannschaft schon noch ganz gute Chancen, finde ich.
Du bist ja in Paris, wo das Eröffnungsspiel stattgefunden hat. Dort gibt es auch eine Fanmeile, so ähnlich wie das zum Beispiel in Berlin ist, aber auch in anderen Städten. Wie erlebst du die Stimmung bei der EM in Frankreich?
Also auf Fanmeilen bin ich als Reporter relativ selten unterwegs. Ich sehe sie, ich gehe meistens dran vorbei, aber die Stimmung ist ganz ehrlich gesagt, ich würde sagen, ein bisschen gedämpft. Das hat auch damit zu tun, dass ich Frankreich nie als ein ganz großes Fußballland erlebt habe, nicht von den Erfolgen her, die Franzosen haben tolle Erfolge gehabt, sondern einfach von der Stimmung. Ich treffe ja auch immer wieder Leute, die sagen, ach nee, eigentlich ist Rugby eher mein Sport und wir mögen eigentlich lieber Tennis. Also Fußball nimmt man hier auch gerne mit, wenn man gewinnt, aber es ist ganz klar in der Wahrnehmung der Franzosen nicht die Nummer 1 und das spürt man. Also es ist was anderes, wenn eine große Fußballfeier in Spanien wäre, in England, in Italien natürlich auch oder meinetwegen auch in Deutschland. Da würde es dann doch nochmal von der Stimmung her anders zur Sache gehen.
Es ist ja gar nicht lange her, dass es Terroranschläge in Paris gab. Auch das große Stade de France, das große Stadion in Paris, war damals Ziel von Terroristen. Die Behörden, die Polizei in Frankreich, die tun natürlich alles dafür, dass nichts passiert bei den EM-Spielen. Wie kriegt man diese hohen Sicherheitsvorkehrungen, die es da gibt in Frankreich, mit, wenn man da ins Stadion geht?
Vielleicht hat, was du eben gefragt hast, die Stimmung auch ein wenig was mit den Sicherheitsfragen zu tun. Also ich erlebe es hier schon so, dass die Sicherheitsbehörden sehr darauf bedacht sind, ordentlich zu kontrollieren, wenn es in die Stadien hineingeht. Andererseits hat man gesehen halt eben auch in Marseille jetzt am Wochenende, als es Theater gegeben hat, dass Hooligans halt eben auch Sprengkörper mit ins Stadion nehmen konnten, vielmehr Feuerwerkskörper. Also das geht dann halt letzten Endes schon noch irgendwie. Ich war jetzt zuletzt im Lille beim Spiel der deutschen Mannschaft. Da hat es in der Innenstadt Randale gegeben. Das war überhaupt nicht schön. Also da haben sich auch einige Leute sehr bedroht gefühlt. In Marseille ist es ja wirklich ganz schlimm gewesen. Aber wenn ich mir anschaue, wie es rund ums Stadion war, da war es wirklich ganz hervorragend organisiert. Also da musste wirklich niemand Angst haben. Da kann man nur sagen, ein Kompliment an die Behörden, wie sie es hier im Stadion in Lille gemacht haben. In der Stadt sah es dann leider anders aus.
Ja, da gab es ja eben diese Schlägereien auch von deutschen Fans. Vorher in Marseille Schlägereien zwischen russischen Fans und britischen Fans oder englischen Fans. Warum gibt es diese Schlägereien immer wieder? Warum gibt es diese Hooligans, die ja für ganz normale Fans echt ein Problem sind?
Ja, das ist eine ganz heikle Frage, warum das so ist. Es gibt einen Kollegen, der sich gut auskennt, der hat eine ganz interessante Erklärung dafür. Der sagt, dass diese Prügeleien der Hooligans in irgendeiner Weise auch eine Art von Sport sind und die haben sich verabredet. Die haben gesagt, 2018 wird in Russland gespielt, da wird es schwierig, sich zum Prügeln zu verabreden. 2020 ist die Europameisterschaft quer über das gesamte, über den gesamten Kontinent, da ist es auch nicht so einfach. Und 2022 ist WM in Katar, also das ist das letzte Mal, dass wir uns hier so richtig was auf die Mütze geben können und dass deshalb alles in dem Maße eskaliert. Das ist eine Erklärung, die wirkt auf den ersten Blick ein wenig komisch, aber wenn man sich anguckt, wie Hooligans auch untereinander organisiert sind, dann kann man sagen, ist da sicherlich einiges dran. Ich glaube, die feiern hier wirklich die letzte Gelegenheit, feiern bedauerlicherweise in An- und Abführungszeichen, hier nochmal richtig Randale zu machen.
Ja, und dann spricht man eben über diese Randale, statt über das zu sprechen, wo es eigentlich drum geht, nämlich Fußball. Das wollen wir jetzt einfach nochmal machen. Und zwar wollen wir über die Fußballländer sprechen, die neu sind in der EM. Da sind ja wirklich ein paar neue dazugekommen für dieses Jahr. Zum Beispiel Albanien, Nordirland, Island, Wales. Gegen Albanien hat die Schweiz zum Beispiel ja fast verloren. Was können wir von den Neuen in der EM, von diesen neuen Ländern erwarten?
Also ich muss sagen, ich freue mich ja, dass ein paar neue dabei sind. Zum Beispiel Wales ist ja auch ein Land mit einer ganz langen Fußballtradition und Wales hat man ja leider nie bei so einem Turnier gesehen, weil es halt eben in den Qualifikationsgruppen immer zu hart war. Also insofern ist es schön, dass sie dabei sind. Wenn wir sehen, dass Wales das erste Spiel gewonnen hat, kann man da schon ein bisschen was erwarten. Island bin ich ganz gespannt. Die spielen ja morgen gegen Portugal. Also da treffen ganz unterschiedliche Temperamente aufeinander. Und das ist für mich eigentlich der wahre Exot. Also ein Land mit nicht einmal 300.000 Einwohnern, eher noch sehr viel weniger, dass eine Mannschaft auf die Beine stellt, die da wettbewerbsfähig ist und die Holländer rausgehauen hat in der Qualifikation. Das finde ich ganz spannend. Also von den Neuen kann man auf jeden Fall, würde ich sagen, einen anderen Farbton erwarten. Sportlich, denke ich, kann man vor allem den Walisern eine Überraschung zutrauen, weil die mit Gareth Bale eigentlich auch einen ganz tollen Spieler in den Reihen haben, der bei Real Madrid spielt und gerade Champions-League-Sieger geworden ist.
So, Wales, das werde ich mir merken. Danke, Stefan. Jetzt gerade spielen übrigens Spanien, Tschechien. Da steht es, ich gucke mal gerade auf den Fernseher, 0-0. Irland, Schweden gibt es dann um 18 Uhr und um 21 Uhr Belgien, Italien. Das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist dann Donnerstag gegen Polen. Ja, und vor 10 Jahren, da war Deutschland auch im Fußballfieber, aber so richtig. Denn im Sommer 2006 war WM in Deutschland und ich erinnere mich noch total gut an diese wundervolle Stimmung, weil eben so viele Fußballfans aus vielen verschiedenen Ländern zu Gast waren in Deutschland. Man traf auf der Straße, wenn man in der Stadt wohnt, wo auch gespielt wurde, Engländer, Brasilianer, Schweden und. Und dann passierte da noch was 2006. Das deutsche Team spielte gut. Sehr gut. Nach jedem Spiel, das Deutschland gewonnen hat, wurde auf den Straßen gefeiert. Tausende Menschen in Schwarz-Rot-Gold mit Fahnen und allem, was dazugehört, jedenfalls in den großen Städten. Und das war neu. So hatten wir in Deutschland Fußball noch nicht erlebt. Sommermärchen wurde diese WM 2006 später getauft, weil es eben so toll war, so märchenhaft und weil danach irgendwie alles anders war. Maria Riederer erinnert an dieses Sommermärchen vor 10 Jahren.
Ich erkläre die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland für eröffnet.
Super Stimmung, tolle Spiele.
Viele Touristen in der Stadt, viele Nationalitäten waren hier.
Deutschland hat sich ganz toll präsentiert. Deutschland kann auch feiern.
Die Stimmung war großartig. Das sagen alle, die bei der WM 2006 in Deutschland dabei waren. Die Sonne schien, alle Fans waren auf der Straße unterwegs, überall standen Fernseher oder Leinwände zum Fußballschauen. Und auch zu Hause herrschte Fußballfieber. Daran erinnert sich Robert, der damals gerade mal 2 Jahre alt war.
Ich habe da mein erstes Fußballspiel gesehen. Das war Deutschland gegen Argentinien. Da habe ich immer im Garten gespielt, dass Deutschland gewonnen hat. Die haben ja auch tatsächlich gewonnen. Ich war dann immer in Deutschland und habe gegen meinen Vater gespielt. Ja, das war ein cooles Gefühl.
Tor für Argentinien! Esteban Campiasso gegen Jens Lehmann. Campiasso mit links. Lehmann hält! Wir sind im Halbfinale!
Je höher Deutschland in der Rangliste kletterte, umso fröhlicher wurden die Fans. Eine WM, die so gut lief und dann noch im eigenen Land, das war etwas ganz Besonderes. Für die Zuschauer und auch für die Spieler.
Es ist natürlich eine besondere Ehre, wenn eine WM in deinem eigenen Land ist. Da kennt man die Orte, wo man gespielt hat. Wenn man irgendwie in Dortmund geboren wurde und dann spielen wir halt in Dortmund. Das ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man dann eigenem Rasen sozusagen spielt.
Die deutschen Leute sind ganz offenlich, ganz freundlich. Ich hatte eine andere Meinung in Brasilien, aber jetzt habe ich das geändert.
Also zu Gast bei Freunden, das ist nicht nur ein Spruch, das wird gelebt hier.
Die Welt zu Gast bei Freunden, das war das Motto der WM 2006. Das Motto passte gut, denn die vielen Gäste aus der ganzen Welt wurden in Deutschland gerne willkommen geheißen und alle haben zusammen gefeiert.
WM ist kein Kampf, ist ein Spiel.
Das fand auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Es ist vor allen Dingen den Fans zu verdanken. Den Jüngeren und den Älteren, den Menschen auf den Straßen, die in einer unglaublichen Fröhlichkeit das wahrgemacht haben, was wir uns gewünscht haben, die Welt zu Gast bei Freunden.
Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Die Fußballfans haben den großen Wunsch, die große Hoffnung, dass wir 2006 Weltmeister werden.
Das war Jürgen Klinsmann, der damalige Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Aber leider...
Die haben im Halbfinale gegen Italien verloren. Da hat Fabio Grosso ja aus der Verteidigung irgendwie den Ball nach vorne geschlänzt und dann 2-0. Dann hat noch irgendein Del Piero, glaube ich, war es, der hat dann noch ein Tor gemacht in der Verlängerung. Ja, und dann sind sie halt nicht ins Finale gekommen. Und
sie haben ihr Bestes gegeben, aber das war's.
Ja, sehr traurig. Schade, so kurz vor Schluss.
Nee, ist nicht so schlimm. Wir haben ganz hübsche Italiener kennengelernt, das freut uns für die.
Doch nicht gegen die Italiener.
Es ist aus, es ist vorbei.
Ja, also natürlich war große Enttäuschung bei den Fans, auch bei den Spielern. Aber ich meine, 3. Platz ist natürlich auch eine große Leistung. Das ist schon eine große Leistung, finde ich.
Nach der ersten Enttäuschung haben sich die Fans ziemlich schnell wieder hochgerappelt und einfach weitergefeiert. Denn Gründe zum Feiern gab es immer noch genug. Den großartigen 3. Platz, den Deutschland gegen Portugal errungen hat. Die Sonne, die tolle Stimmung, das Sommermärchen WM 2006.
War eine schöne WM. Leider, dass wir kein Weltmeister geworden sind.
Ja, schöne Erlebnisse, schöne Spiele, einen guten Coach.
Spaß und jede Menge neue Freunde gefunden.
War eine klasse Zeit. Ich wünsche mir nächstes Jahr wieder.
Aber wir wissen ja, 2 Weltmeisterschaften später hat es dann geklappt bei der WM 2014 in Brasilien. Und so hörte sich das an im Finale.
Der Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze. Tor! Mario Götze macht das 1-0.
Nächster Zweikampf, wieder am Boden. Noch einmal Verletzungsunterbrechung, es ist Schweinsteiger.
Wieder Schweinsteiger.
Und jetzt ist Schluss. Deutschland ist...
War das schön, oder? Und vielleicht klappt es ja dann auch mit der EM in diesem Jahr. Ich meine, nach dem Spiel von gestern könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Mark Forster mit Wir sind groß, gerade groß in den Charts, dieses Lied. Stellt euch mal vor, ihr riecht an einer richtig schönen Rose. Ah, toll. Ne? Und jetzt zeige ich euch mal, wie ungefähr das klingen würde, wenn ihr an der Blüte des Titanenwurz riechen würdet. Ja, Titanenwurz stinkt tatsächlich bestialisch. Aber trotzdem kommen viele, viele Menschen in den Botanischen Garten in Berlin, um genau diese Stinkeblume zu sehen. Denn Titanenwurz stinkt nicht nur, ist auch riesig. Mehr als 3 Meter kann die Blüte groß werden und die Blume blüht nur sehr, sehr selten. Es ist also ein Spektakel, wenn sie es tut. Nicole Silbermann ist sofort zum Botanischen Garten gefahren, um sich die Blume für den Kakadu anzuschauen, als klar wird, sie wird blühen. Sie war nicht die Einzige da, die da um die Blumen herumschwirrte.
Wenn die Titanenwurz blüht, sind sie die Ersten, die zur Stelle sind. Denn der Geruch, den die größte Blume der Welt verströmt, ist ganz nach ihrem Geschmack.
Irgendwie so verrottetes Fleisch. Also als ob man ein Stück Fleisch ohne gebacken oder so einfach so tagelang liegen lässt und sich die Fliegen es holen. Dann riecht es richtig doll verrottet und so riecht es da drin.
Die Titanenwurz kommt in der Natur nur auf der Insel Sumatra in Indonesien vor und blüht äußerst selten. Im Gewächshaus des Botanischen Gartens in Berlin war es jetzt aber soweit. Die Titanenwurz hat geblüht und ihren stechend muffigen Duft verströmt.
Also diese Pflanze, die riecht wirklich komplett anders als eine wohlriechende Rose oder ein Maiglöckchen oder der Flieder. Die Titanenwurz hat ein ganz besonderes Parfüm aufgelegt. Und dieses Parfüm ist für unsere Nasen nicht bestimmt,
sagt Gesche Holstein vom Botanischen Garten Berlin.
Die macht es, weil sie möchte die Fliegen anlocken, damit sie befruchtet wird.
Die Fliegen aber sind auf der Suche nach etwas ganz anderem.
Die suchen ein totes Tier, aber ein Tier, was vielleicht schon seit 1, 2, 3 Tagen tot ist, also richtig ordentlich stinkt. Und das suchen diese Aasfliegen, um da nämlich ihre Eier reinzulegen. Dann können sich dort nämlich aus den Eiern kleine Maden entwickeln und die haben dann ordentlich was zu fressen.
Etwas zu fressen gibt es bei der Titanenwurz nicht. Die Fliegen werden von der Stinkeblume buchstäblich an der Nase herumgeführt. So gut macht sie den Aasgeruch nach. Für die Fliegen ist der Besuch eine Niete. Für die Titanenwurz aber läuft alles nach Plan. Vor allem, wenn die Fliegen kurz zuvor eine andere Titanenwurz besucht haben. Ist dort Pollen an ihren Härchen kleben geblieben, stehen die Chancen gut, dass sie ihn hier zufällig an den weiblichen Blüten abstreifen. Und die Titanenwurz befruchten. Ein ganz schön fauler und übel riechender Trick. Aber der muss funktionieren, denn die Titanenwurz hat gar nicht viel Zeit. Sie blüht nur 3 Tage lang. Damit sich ihr Duft besonders gut verbreitet, hat sich die Stinkeblume einiges ausgedacht.
Der Titanenwurz ist richtig groß. Mir wurde erzählt, der ist 1 Meter und 10 cm hoch.
Sie kann aber noch größer werden. Mit einer Höhe von 3 Metern und 10 cm hat es die Titanenwurz sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Sie ist die größte Blume der Welt.
In der Mitte, da ist dieser große Kolben, der also ganz auffällig aus diesem Blütenstand herausschaut, wie ein großer Schornstein, der also dafür sorgt, dass dann der Geruch, den der Kolben abgibt, auch richtig ordentlich verströmt wird.
Und wie es sich für einen richtigen Schornstein gehört, ist der Kolben auch ganz schön heiß. Die Pflanze heizt ihn richtig auf. An seiner Spitze wird er bis zu 43 Grad warm. Dadurch verbreitet sich der Geruch noch besser.
Dann gibt es im unteren Bereich um diesen großen Kolben herum ein ganz, ganz großes Blatt. Das sieht aus wie so ein Rock, den dieser Kolben sich umgebunden hat, aber dann kriegt er von unten so viel Wind, dass der Rock einfach hochgeflogen ist.
Das Blatt, das eine Art Trichter formt, ist unten grün und oben dunkelrot gefärbt. Und hier kommen wieder die Fliegen ins Spiel. Denn für sie sieht es so aus, als ob es sich hier um geronnenes Blut handelt.
Und damit führt die Pflanze, also die Fliegen, nicht nur an der Nase, sondern dann auch noch an den Augen herum und tut also so, na, also hier ist wirklich ein totes Tier und hier kannst du wirklich deine Eier ablegen.
Die Titanenwurz hat mehrere hundert Blüten. Die sind aber sehr klein und sitzen um den Kolben herum ziemlich versteckt, ganz unten im Blatttrichter.
Also muss die Pflanze noch dafür sorgen, dass die Fliegen auch tatsächlich bis nach unten hin krabbeln. Und der Trichter, dieses Hochblatt, ist genau so geformt, dass die Fliegen, früher oder später, krabbeln sie einfach da rein und kommen genau da unten an.
Um die Fliegen zu ihren Blüten zu locken, hat die Titanenwurz einige Tricks auf Lager. Dafür benötigt sie auch ziemlich viel Energie. Und die bekommt sie aus ihrer riesengroßen Knolle unter der Erde, die über 100 Kilo schwer werden kann. Deshalb heißt sie auch Titanenwurz. Titan wie Riese und Wurz wie Wurzel. Also eine riesengroße Wurzel. Die größte Blume der Welt ist ganz schön spannend. Sie ist etwas fürs Auge und für die Nase. Zumindest für alle, die ihren herrlich abscheulichen Duft mögen.
Puh,
Stinkeblume. Nicole Silbermann war für den Kakadu bei der größten Blume der Welt im Botanischen Garten Berlin. Das war es auch schon vom Infotag. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Dienstags, wisst ihr ja, ist Medientag. Morgen schauen wir uns ein echtes Quidditch-Spiel an. Ja, das ist das Spiel von Harry Potter. Gibt's jetzt auch in echt. Und wir lernen eine Popelprinzessin kennen. Hier auf Deutschlandradio Kultur übernimmt gleich Vivian Parkovic. Sie präsentiert die Tonart, das Musikmagazin am Nachmittag. Und das hier sind Moop Mama aus München. 8 Blasinstrumente. 2 Trommler und ein Rapper, die geben gerne mal Überraschungskonzerte auf Plätzen und Parks. Und sie lieben alle Blumen, egal ob sie stinken oder nicht. Ich bin Paulus, schönen Tag euch, bis morgen. Tschüss!